So, guten Tag zu Radio Chaotica auf 104,8 Querfunk. Heute zum Thema Softwarepatente. Wir möchten beleuchten, was da gerade der Stand ist, was Softwarepatente überhaupt sind und wie es da vielleicht auch in Zukunft aussieht. Mit mir im Studio ist Hanno. Hallo.
Hallo.
Und mein Name ist Neingeist. Wir sind beide vom Chaos Computer Club Karlsruhe, genannt Entrope e.V., wie der Querfunk auch im Gewerbehof ansässig. Ja, wir fangen zuerst an, um die Leute einzustimmen mit etwas Musik. Chaotica zu Softwarepatenten. Hanno ist hier im Studio und möchte uns zunächst mal erklären, was man unter Patenten versteht.
Ja, also wichtig ist immer korrekt zu unterscheiden, was ein Patent ist und was Urheberrechte sind. Und wenn wir jetzt den konkreten Fall Software betrachten, dann schützt ein Patent eine Idee. Also etwa, dass ich mit einer Software Musik abspielen kann. Während das Urheberrecht schützt die konkrete Software, also das konkrete Programm, mit dem ich das machen kann. Und die Auseinandersetzung um Softwarepatente geht eben darum, ob Software nur durch Urheberrechte geschützt werden soll oder eben auch durch Patente.
Gut, ich denke, das sollte man noch dazu sagen, dass eben die traditionellen Patente sich auf die technischen Erfindungen beziehen. Das heißt, irgendwie auf Problemlösungen, dann dazu verwendet werden, um ein technisches Gerät zum Beispiel herzustellen unter Verwendung von Mechanik, Hydraulik, Pneumatik etc. ja. Und ein Patent ist dazu auch noch ein garantiertes Monopol auf eine bestimmte Idee für so ein technisches Werk. Und das aber auch nur für begrenzte Zeit. Ja, das Problematische dabei, das werden wir aber auch später, denke ich, noch genauer besprechen, ist, dass bei Softwarepatenten die grundsätzliche Idee patentiert wird und das aber dann unmöglich macht, eine ähnliche Software dafür zu schreiben und die gleiche Idee, die auf der gleichen Idee basiert.
Ja, also ein Beispiel ist vielleicht, es gibt im Moment ein Patent in den USA, das besagt, dass das schützt generell das Speichern von Musik in Dateien. Und wenn dieses Patent gültig wäre, dann würde es eben bedeuten, dass keine andere Software mehr geschrieben werden kann, die in irgendeiner Weise Musik in Dateien, also etwa MP3s, abspeichert. Und ja, das sehen wir eben als sehr problematisch an.
Ja, dazu aber vielleicht später noch mehr, auch mit mehr Beispielen. Es geht jetzt zunächst wieder weiter mit Musik. Übrigens heute nur Netzmusik, das heißt Musik, die wir aus dem Internet runtergeladen haben, die Künstler angeboten hatten dort. Also keine raubkopierte Software, ja, oder wie man das auch wieder nennen will. Es geht weiter mit Central Physics, I Think for Myself.
Chicago. Where is Atlanta? Where is Barcelona? Where is Berlin? Where is Copenhagen? Where is London? Where is Madrid? Where is Detroit? Where is Chicago? Where is Atlanta? Where is Atlanta? Where is Barcelona? Where is Berlin? Where is Copenhagen? Where is London? Where is Madrid? Where is Detroit?
Wir hatten gerade über die Definition von Softwarepatenten geredet, sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass es sich um einen Ideenschutz handelt. Das heißt, man möchte, oder Softwarepatente würden eben die Idee hinter einer Software abdecken. Jetzt möchten wir aber kurz beleuchten, was die Befürworter der Softwarepatente überhaupt erreichen wollen. Dazu muss man aber auch sagen, dass die Befürworter der Softwarepatente an sich auch sagen, die Software an sich sei nicht patentierbar oder soll nicht patentierbar sein. Dabei ist es aber so, wenn man dann sich da ein bisschen einliest, dass da oft eigentlich auf der Packung was anderes steht, als wirklich drin ist. Da die Definition im Patent, also in den Patentschriften, der Patentrichtlinien oder den Vorschlägen zur Patentrichtlinien oft so schwammig formuliert sind, hat man letztendlich dann meistens auch dann den gleichen Inhalt gefunden, nämlich ganz normale Software, die patentiert werden soll, weil die komplizierten Forderungen, die gestellt werden, eigentlich immer erfüllbar sind. Das ist jetzt auch so die Position der FFIE. Hanno, du weißt vielleicht besser, was die FFIE überhaupt ist.
Also der FFIE ist ein Verein, der sich mit eben mit Fragen, die sich um das Thema Softwarepatente drehen, sehr intensiv beschäftigt hat. Das ist eigentlich eine typische NGO und die leisten eben schon sehr lange Lobbyarbeit gegen diese Softwarepatentrichtlinie.
So, NGO heißt Non-Governmental Organization.
Ja.
Und FFII steht für, weißt du das gerade?
Nein.
Ich weiß jetzt gerade, glaube ich, irgendwie Freedom oder Friends for, keine Ahnung. Also,
ja, wir finden es noch raus.
Also FFII.org ist die Webseite von denen. Die Befürworter der Softwarepatentrichtlinie sagen an sich, dass durch die Patente, wie auch im klassischen Patentrecht, ein Schutz der Erfinder praktisch gewährleistet werden soll. Das heißt, jemand hat eine Idee zu einem Stück Software und das soll eben geschützt werden, dass diese auch diese Software produzieren kann. Während die Gegner dazu sagen, das ist an sich um eine Blockade, weil eben für eine bestimmte Zeit, sagen wir, keine Ahnung, 10 bis 20 Jahre, ich glaube 20 Jahre ist so angepeilt gewesen, niemand mehr eine ähnliche Applikation oder ähnliche Software schreiben könnte.
Ja, es sind generell 20 Jahre. Also Patente müssen grundsätzlich für 20 Jahre gelten. Das ist in dem sogenannten TRIPS-Abkommen festgelegt. Das ist so ein internationales Handelsabkommen.
Während die Gegner halt sagen, ja, also man läuft halt Gefahr, wenn man ein Stück Software entwickelt, dass man dann praktisch so mit einem Bein im Gefängnis steht, weil man könnte ja ein Patent verletzen. Dazu sagte dann unsere Ministerin, Zypris, ja, wenn man nicht abschreibt, kann man auch keine Patente verletzen.
Ja, das ist halt völliger Unsinn, weil es gerade bei Softwarepatenten sehr häufig zu sehr trivialen Patenten kommt, die man eben auch aus Versehen verletzen kann, ohne zu wissen, dass es da ein Patent gibt oder ohne je von dieser Erfindung gehört zu haben, weil eben sehr triviale Mechanismen, die man bei Softwareprogrammierung benötigt, schon patentierbar sind.
Das heißt, man setzt sich praktisch hin, so vor einem leeren Schreibtisch, schreibt ein Stück Software mit einer Idee, die man gerade im Kopf hat und hat damit eigentlich schon, obwohl man seinen Code, also diese praktisch das Programm selbst geschrieben hat, hat man plötzlich ein Patent verletzt und kann damit dann belangt werden. Ja. Also im günstigsten Fall mit nachträglichen Lizenzkosten, die man bezahlen soll, oder im dümmsten Fall steht man halt dann wirklich im Gefängnis, weil man irgendwie nicht genug Kohle hat, das dann zu bezahlen. Ne. Ja, und die Befürworter sagen halt auch, ja, also 100 Jahre Erfolg mit dem alten Patentrecht hatten wir da. Dazu muss man aber auch sehen, dass die klassisch-technischen Erfindungen einfach dergestalt sind, dass dort halt irgendwie Ingenieure ein Gerät entwickeln, das sehr spezifisch ist und dass da auch gewisse Investitionen in diese Erfindung halt reingesteckt wird, wenn man zum Beispiel eine Fabrik baut, um jetzt dieses Produkt halt zu produzieren. Und dafür war eben das klassische Patent gedacht. Und gerade diese Sache mit Fabrikbauen etc., die ist einfach bei Software überhaupt gar nicht gegeben. Ne? Und man hat noch die Sache, dass sich die Softwarebranche auch ohne Patentrecht in den letzten, keine Ahnung, sagen wir 20 Jahren, 30 Jahren,
länger,
ja. Also eigentlich auch prächtig entwickelt hat, ohne dass man eben Patente hatte. Vielleicht auch deswegen, weil man eben keine Patente hatte. Ja, also da auch, ist auch so ein Beispiel, ist, man könnte jetzt sagen, wenn man das auf das alte Patentrecht überträgt, früher hat man halt eine bestimmte Mausefalle jetzt irgendwie patentiert, während so bei den Kritikern eben so die Analogie ist, also man würde dann jedes Mittel zum Nagetierfangen patentieren lassen. Das heißt, niemand könnte mehr eine Mausefalle bauen, ohne da dafür belangt zu werden, oder das heißt belangt, also Kosten, dass Kosten entstehen würden. Ja, und dass man halt so Sachen hätte, wie jetzt zum Beispiel Xerox, die haben vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren, weißt du das?
Nee.
Also so die ersten GUIs entwickelt, das heißt grafische Oberflächen, so mit Maus und sowas, die sind praktisch so der Erfinder der Maus. Und hätten die damals da ein Patent drauf angemeldet und jeder hätte ein bisschen Lizenzkosten dafür bezahlen, wären da 20 Jahre lang Lizenzkosten für alle möglichen, also von Apple, Microsoft bis zu den freien Softwareprogrammierern angefallen. Für alle, die irgendwie GUIs und Mäuse benutzt hätten. Und was noch viel wichtiger vielleicht ist, dass Xerox da eben sag ich mal, die Macht darüber gehabt hätte, wer das dann überhaupt einsetzen darf, weil die bestimmen ja darüber, wer eine Lizenz bekommt und wer nicht. Ja, weiter geht's mit Musik erstmal. We'll be right back. wieder zurück bei Radio Chaotica, eine Sendung des Entropia e.V. Karlsruhes auf Querfunk 104,8. Wir sind der Chaos Computer Club Karlsruhe. Wir sprechen heute über Softwarepatente. Wir hatten gerade darüber gesprochen, was wir darunter verstehen oder was darunter verstanden wird und was sich die Befürworter darunter so als Vorteile vorstellen. Und jetzt sollen wir bisschen mehr auf die Gegnerschaft praktisch eingehen, was eigentlich die Problematik dabei ist. Mit mir im Studio Hanno.
Ja, also ein großes Problem ist erstmal, dass bei den Softwarepatenten, dass es, wie man in den USA sieht, sehr oft zu Trivialpatenten kommt. Das heißt, sehr banale Dinge können patentiert werden und dürfen dann von niemand anderen mehr benutzt werden. Ein Beispiel ist ja für etwa, dass die Firma Sun den elektronischen Warenkorb patentiert hat. Das heißt, jeder Webshop hat Probleme damit und kann eben keine Funktionalität eines Warenkorbs mehr implementieren. Anderes sehr bekanntes Beispiel ist das One-Click-Patent von Amazon. Das besagt, dass der Einkauf eines Produkts mit einem Mausklick. Also auch eine sehr banale Geschichte. Und
ja, da muss man sich einfach nur vorstellen, wie man jetzt einen Webshop realisieren möchte, der jetzt kann weder irgendwie mit einem Warenkorb einkaufen, also irgendwie sich das zusammenstellen und dann noch mit einem Klick sozusagen. Also ich stelle es mir jetzt gerade schwierig vor, da noch einen Webshop herzustellen. Also.
Das heißt, man sieht ganz deutlich, dass schon durch diese zwei Patente es nahezu unmöglich wird, überhaupt noch einen Webshop zu programmieren, der nicht irgendwelche Patente verletzt.
Gut, die nächsten Beispiele für die Trivialpatente, die jetzt sagen wir, das ganz große Problem darstellen, also gerade für eigentlich alle Softwareunternehmen oder auch Leute, die das so zum Spaß machen, sind zum Beispiel auch wieder so eine Webshop-Geschichte, ist eben so Geschenksendungen an Dritte wurden auch patentiert, ebenfalls von Amazon. Kann ich eigentlich gar nicht mehr dazu sagen. Also es ist irgendwie für mich, wenn ich jetzt ein Versender bin, so eigentlich eine naheliegende Idee, das vielleicht gleich an die Beschenken irgendwie schicken zu lassen, statt an mich selbst oder an den Käufer selber. Ja, oder halt so Dinge wie Fortschrittsbalken hatten wir, glaube ich, noch. Das ist auch so ein sehr beliebtes Beispiel bei den Gegnern jetzt. Erklärst du vielleicht kurz
was? Ja, also Fortschrittsbalken ist halt das, was man kennt, wenn man irgendwie einen Kopiervorgang am Computer hat, dann läuft da so von links nach rechts grafisch ein blauer Balken rüber und eine Prozentanzeige daneben und der ist eben auch in den USA patentiert.
Also ich glaube, da bei der Rheinzeitung hatte ich so einen Artikel gefunden, den findet man auch, wenn man bei uns auf die Webseite klickt, das ist www.entropia.de/radio. Dort zur Sendung über Softwarepatente, da gibt es unten einen Link zur Rheinzeitung, zu diesem Artikel. Da hatten sie irgendwie so diesen Fortschrittsbalken gezeigt, der gleich achtfach ein Patent verletzen soll. Ja, das ist also absolut absurd, was für eine Sache. Oder IBM hat zum Beispiel die Idee, dass man dieses Caps Lock LED, also eine LED, die praktisch anzeigt, was für einen Status die Caps Lock Taste gerade hat. Also für die Leute, die das vielleicht nicht wissen, Caps Lock ist die Feststelltaste, die praktisch sorgt, dass jeder Buchstabe, der man tippt, automatisch groß geschrieben wird. Und ja, und diese LED, diese Idee ist halt auch patentiert. Also das ist lächerlich. Ja, Trivialpatente und erstmal noch mehr Musik. Thank you. Radio Chaotica zum Thema Softwarepatente. Wir hatten gerade über Trivialpatente gesprochen. Das heißt, das sind Patente für recht einfache Ideen, die eben auch schon in den USA oder auch bei uns teilweise patentiert wurden. Hanno möchte uns aber jetzt ein Beispiel erklären, dass das nicht unbedingt eine triviale Idee darstellt.
Ja, also es geht darum, dass man auch klar macht, dass nicht nur diese völlig trivialen Patente ein Problem sind, sondern auch an anderer Stelle. Ein Beispiel ist das GIF-Grafikformat, das kennen vielleicht einige. Das wird auf sehr vielen Internetseiten eingesetzt. Das ist eben ein Format zum Bilder abspeichern und die werden komprimiert, das heißt eben, sie werden möglichst platzsparend abgespeichert. Das GIF-Format basiert auf einem patentierten Algorithmus und dieses Patent ist inzwischen ausgelaufen, also war es lange Zeit beispielsweise für Entwickler von freier Software, also das heißt Software, die eben von Privatleuten erstellt wurde und nicht von irgendwelchen Firmen, war es problematisch, beispielsweise einen Internetbrowser zu programmieren, der GIF-Dateien anzeigt, weil sie hätten dann theoretisch verklagt werden können und Lizenzgebühren zahlen müssen. Ähnlich.
Das war, glaube ich, auch passiert, oder zumindest abgemahnt wurden Leute schon deswegen.
Oder? Ja, also teilweise gab es, soweit ich weiß, Abmahnungen gegen.
Zumindest also für Software, die, glaube ich, GIFs schreiben und lesen konnte, glaube ich.
Also. Was man hier sieht, ist, dass man sehr schnell ein Problem mit Interoperabilität hat. Also, dass es wäre kein Problem. Es gibt andere Formate, die nicht patentiert sind, die man einsetzen kann. Aber wenn ich eben im Internet diese Bilder habe, dann will ich sie auch irgendwie anzeigen. Und wenn ich eine Software schreibe, die anzeigen kann, muss ich eben das in irgendeiner Weise in meiner Software implementieren. Ein ähnliches Beispiel ist das MP3-Format. Das ist wahrscheinlich den meisten bekannt. Das ist ein Format zum Musik abspeichern und das benutzt auch einen Kompressionsalgorithmus. Das heißt, das ist sehr platzsparend. Man kann oft mit sehr wenig Speicherplatz Musik abspeichern. Dieses Format ist ebenfalls patentiert vom Fraunhofer-Institut und das führt beispielsweise dazu, wenn ich einen MP3-Player habe, der eben nur MP3-Dateien abspielen kann und ich möchte dafür MP3-Dateien erstellen und möchte das mit einer Software machen, die ich selber programmiere, dann verletze ich damit ein Patent. Ja, und dann spielen wir wieder ein bisschen Musik.
Ja, nicht ganz. Ja. Aber doch, ja, spielen wir erstmal ein bisschen Musik. We'll be right back. Radio Chaotica auf 104,8 MHz. Hanno hat uns gerade erklärt, wo das Problem ist, wenn man zum Beispiel Dateiformate wie jetzt MP3s und GIFs patentiert. Dabei hat man eben das Problem, dass man dann Probleme mit der Interoperabilität hat. Ich sehe da auch die Gefahr, dass dadurch, dass man jetzt ein Format haben will, das jetzt irgendwie jeder lesen und schreiben kann und jemand da auf ein Patent hat, dass da ein Monopol entsteht. Gerade jetzt MP3 zum Beispiel, da haben wir eigentlich die Situation schon so. Fraunhofer-Institut hat ein Patent auf MP3s. Jeder will MP3s schreiben und lesen können, also in der Software und den Endnutzer natürlich auch. Damit hat eigentlich Fraunhofer ein Monopol geschaffen. Ja. Und das ist halt nicht unbedingt gerade so der Gedanke des Erfinders. Ja gut, Gedanke des Erfinders hier vielleicht schon, also vom Fraunhofer-Institut. Ja. Ja. Wir kommen jetzt zum, sag ich mal, Status oder zum geschichtlichen Ablauf der Softwarepatente. Hanno, erzähl uns was über den Stand in den USA.
Ja. Also es war lange Zeit so, dass es sowas wie Softwarepatente nicht gab, also in der Anfangszeit der Computerentwicklung. Und das erste Mal, dass Softwarepatente möglich waren, ist 1980 in den USA. Damals gab es aber noch die Regelung, dass derartige Patente einen starken Bezug zu industriellen Prozessen haben müssen. Und 1994 gab es dann ein neues Patentgesetz in den USA, was das sehr stark aufgeweicht hat. Und 1999 hat ein Bundesgericht in den USA die Patentierbarkeit auf Geschäftsideen ausgeweitet, wodurch dann eben solche Dinge möglich waren, wie wir vorher mit dem Amazon-Patent hatten. Ja. Ja, und in der EU war es eben bis jetzt noch so, dass eigentlich Softwarepatente nicht möglich sind, aber dazu kommen wir später nochmal genauer. Die Informationen hier stammen übrigens alle im Wesentlichen aus der Wikipedia.
Under the
Radio Chaotica zum Thema Softwarepatente auf Querfunk 104,8 MHz. Ihr könnt auch einige Informationen auf unserer Webseite nachlesen, falls ihr jetzt gerade eben zugeschaltet seid oder ihr mehr wissen wollt. Die Webseite ist www.entropia.de/radio oder schreibt uns eine E-Mail unter radio@entropia.de. Ich buchstabiere vielleicht noch kurz entropia.de. Ja, Hanno, du hattest schon angefangen, ein bisschen was zur Geschichte der Softwarepatente in Europa zu erzählen.
Ja, also wir hatten ja vorhin das Thema Softwarepatente in den USA und in der EU waren eben in den letzten Jahren da einige Auseinandersetzungen drüber und ich will es mal so ein bisschen geschichtlich erzählen, wie das dazu kam. Es gibt seit 1973 ein europäisches Patentübereinkommen, was im Wesentlichen besagt, dass das Patentrecht innerhalb der EU angeglichen wird, also dass Patentrecht auf EU-Ebene gehandhabt wird. Damals waren Programme für Datenverarbeitungsanlagen explizit ausgeschlossen. Das heißt, es waren nach den damaligen Regelungen explizit Softwarepatente als solche verboten. Und bis Mitte der 80er Jahre wurde das auch vom Europäischen Patentamt so gehandhabt und es wurden im Prinzip keine Softwarepatente zugelassen. 1985 hat das Europäische Patentamt dann seine Prüfungsrichtlinien überarbeitet und schreibt da drin, dass nur nicht technische Erfindungen von Patentierung ausgeschlossen sind. Und dieser Technizitätsbegriff wurde aber nie genau definiert. Also wann ist etwas eine technische Erfindung, wenn eine Software irgendwie zur Steuerung von irgendwelchen Maschinen dient, ist es technisch und wenn es aber nur eine Software ist, dann nicht. Aber das ist eben beim Europäischen Patentamt nie ganz klar geworden, was sie damit ausdrücken wollten. Und infolgedessen sind auch in der EU schon einige Softwarepatente zugelassen worden. Etwa das vorhin angesprochene MP3-Format ist auch in der EU bereits patentiert.
Ja, wobei die Gegner da auch sagen, dass es sich dabei ja sag ich mal, nicht legale Patente handelt und dass man eben mit den Entscheidungen, die jetzt vor kurzem getroffen worden sind, sagt aber Hanno noch mehr dazu, da eben diese die nachträgliche Legalisierung abgewendet wurde.
Ja. Genau, also Anfang 2002 gab es dann von der Europäischen Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie für computerimplementierte Erfindungen. Und dieser Vorschlag hätte eben sehr viele Softwarepatente möglich gemacht und eben auch solche Trivialpatente. Und dieser Vorschlag wurde dann dem EU-Parlament 2003 übergeben und das EU-Parlament hat, nachdem es vielfältige Protestaktionen gab, sehr starke Änderungen an diesem Vorschlag vorgenommen. Und was dann dazu geführt hätte, dass Trivialpatente und Softwarepatente allgemein weitestgehend ausgeschlossen worden wären.
Ja. Ich denke aber, problematisch ist auch die Sache, die wir vorhin schon angesprochen hatten. Einige Befürworter verfassen dann Richtlinien, die irgendwie auch dann so im einen Satz irgendwie sagen, ja, wir wollen keine Patente auf Software haben. Dann aber nachher in der Definition dann wieder äußerst schwammig und manchmal auch mit Forderungen hantieren, die dann nachher eigentlich dann doch immer bei jeder Software irgendwie gegeben sind. Und das scheint eigentlich momentan das Hauptproblem zu sein und auch so die Entscheidungen, die EU da getroffen hat, scheinen auch dann in die Richtung zu gehen, dass man sich einfach nicht so richtig einig war, was jetzt da wie das jetzt alles zu definieren ist überhaupt.
Ja, also das Verfahren ging dann so weiter, dass im Mai 2004 der Rat der Europäischen Union ein sogenanntes Kompromisspapier beschlossen hat, was aber faktisch kein Kompromisspapier war, sondern weitestgehend wieder der ursprüngliche Entwurf der eben eine sehr weitgehende Patentierung von Software ermöglicht hätte. Das Europäische Parlament hat daraufhin eine Neuverhandlung der gesamten Richtlinie beantragt, was von der Europäischen Kommission abgelehnt wurde. Sehr problematisch zu sehen ist ja auch die Rolle der deutschen Bundesregierung. Es gab vom Deutschen Bundestag einen interfraktionellen Beschluss, das heißt, alle im Bundestag vertretenen Fraktionen haben denen zugestimmt, dass man Softwarepatente klar ablehnt und dass man diesen gemeinsamen Standpunkt, dieses sogenannte Kompromisspapier auch ablehnt. Trotzdem hat dann die deutsche Regierung gegen diesen Bundestagsbeschluss gestimmt und hat sich diesem gemeinsamen Standpunkt der Kommission angeschlossen.
Also dieses Kompromisspapier, also dieser gemeinsame Standpunkt sogenannte, der wird eben auch von der FFII, von der wir vorhin schon gesprochen hatten, eindeutig kritisiert, weil eben, dies waren meine Punkte eben, die gesagt haben, da steht jetzt zwar drauf, wir möchten jetzt irgendwie keine Softwarepatente, keine reinen Softwarepatente haben, aber im Prinzip drin steht dann doch, wir möchten Softwarepatente haben.
Und was man auch noch, glaube ich, erwähnen sollte, dass es 2004 in Karlsruhe eine große Demonstration gegen Softwarepatente gab.
So, anlässlich des Linux-Tages, glaube ich, oder?
Ja.
Ja. Wir machen weiter mit Musik. Radio Chaotica von 104,8. Wir hatten gerade ein bisschen über die geschichtliche Entwicklung von Software und Patenten im Europaparlament gesprochen.
Ja.
Und, ja.
Also zugespitzt hat sich die Sache dann im Prinzip so in den letzten Monaten. Es gab am 20. Juni von dem Rechtsausschuss des EU-Parlaments, also das ist so das Gremium, das Vorschläge erarbeitet für die spätere Abstimmung dann, hat sich mit dieser Softwarepatentrichtlinie beschäftigt und hat dem EU-Parlament empfohlen, für diesen vorhin angesprochenen sogenannten gemeinsamen Standpunkt zu stimmen. Federführend bei dieser Entscheidung war ein gewisser Klaus-Heiner Lehne, seines Zeichens CDU-Abgeordneter. Und wie sich dann kurze Zeit später herausgestellt hat, arbeitet der Herr Lehne für eine Patentanwaltskanzlei, die Firma Taylor & Wessing, wodurch eben dann sehr fraglich war, inwieweit sein Verhalten dort und seine Lobbyarbeit objektiv zu sehen ist. Das Parlament hatte dann also diesen gemeinsamen Standpunkt vorliegen und da sich abzeichnete, und es gab dann von einigen Abgeordneten Änderungsanträge, die eben diese Richtlinie wieder Softwarepatente weitgehend ausgeschlossen hätten. Das Ergebnis war dann im Wesentlichen, dass man sich eigentlich nicht einigen konnte und sich dann gesagt hat, dass man die Richtlinie erstmal komplett ablehnt. Das heißt, im Moment haben wir weiterhin den Zustand, wie es vor dieser Richtlinie war, dass eigentlich Softwarepatente nicht zulässig sind, dass das Europäische Patentamt trotzdem einige Softwarepatente zugelassen hat, sogenannte illegale Softwarepatente. Ja.
Da war ja vor kurzem eine also recht wichtige Entscheidung, war das die, wo du jetzt gerade angesprochen
hattest? Ja, die Ablehnung. Da waren auch einige Leute vom Entropia in Straßburg und haben an den dortigen Demonstrationen teilgenommen.
Ja, unter anderem auch Julian, der ja auch bei Attack zum Beispiel tätig ist, der jetzt leider nicht bei uns ist heute, was schade ist, weil der eigentlich so doch schon Experte in der Thematik ist. Was aber, denke ich, so der Knackpunkt bei dieser Entscheidung, die am 6. Juli war, ist, dass dort eigentlich nicht sich irgendjemand gegen oder für Softwarepatente ausgesprochen hat, sondern es tatsächlich einfach nur eine Entscheidung war, dass sie sich nicht entscheiden konnten. Das ist so eigentlich das Fazit darunter. Das heißt, es ist zwar jetzt irgendwie ein Erfolg gewesen für die Softwarepatentgegner in der Form, dass sich da jetzt keine Entscheidung für Softwarepatente ergeben hat, aber sich auch nicht weiter viel mehr getan hat.
Ja, das heißt also im Moment ist die Sache weiterhin in der Schwebe und es ist davon auszugehen, dass jetzt irgendwann demnächst ein neues Verfahren kommt, wo man sich eben wieder sehr genau mit beschäftigen muss. Was wir vielleicht noch erwähnen sollten, ist so, wie so die politische Einschätzung ist, also welche Parteien da wie abstimmen. Es war so, dass von den Grünen und von der PDS und von der FDP war immer eine sehr klare Ablehnung der Softwarepatente. Bei der CDU war es so, dass sie mehrheitlich dafür waren, aber es auch dort viele kritische Stimmen gab. Und bei der SPD kann man so sagen, ist es sehr gespalten und sehr unterschiedlich immer gewesen. Ja.
Man kann auch vielleicht mal betrachten, wer eigentlich in der Industrie so für Softwarepatente ist. Das sind nämlich also auf keinen Fall irgendwie die kleinen Unternehmen. Die haben bis auf wenige Ausnahmen eigentlich gar kein Interesse an Softwarepatenten, aus den Gründen, die wir vorher schon angesprochen hatten, dass eben so eine kleine Firma dann plötzlich keine Tabellenkalkulation mehr entwickeln kann oder sowas, weil eben eine große Firma eben ein Patent draufhält. Muss auch sehen, dass es kostet, ein Patent anzumelden.
Ja. Was ich persönlich auch sehr ärgerlich fand, ist, dass sehr viele Firmen, die sich immer als große Unterstützer von freier Software gebärden, also insbesondere IBM, Nokia, HP, Sun, sehr stark Lobbyarbeit für die Softwarepatente gemacht haben.
Ja, wir sind eigentlich schon wieder am Ende unserer Sendezeit angekommen. Darum möchte ich euch bitten, unsere Website zu besuchen, www.entropia.de/radio. Oder uns mit Fragen unter radio@entropia.de zu bemühen. Ich denke, dort findet man auch noch einige interessante Informationen. Das Besondere ist da auch auf den Wikipedia-Artikel zum Thema Softwarepatent hinzuweisen, weil man dort eigentlich so umfassend eigentlich Informationen findet. Und auf die Webseite der ffii.org. Dort ist eigentlich so eine sehr große Dokumentensammlung auch zu finden. Ja, damit schließen wir ab. Danke Hanno, dass du da warst.
Ja.
Wir hoffen nächstes Mal auf Unterstützung von Julian wieder und schließen jetzt mit noch etwas Musik ab, bis dann ab 17 Uhr das Programm vom Querfunk bis heute Abend um 22 Uhr beendet ist. Ja, tschüss. Außer natürlich für die Hörer der Wiederholungssendung. Entschuldigung, jetzt vergesse ich immer wieder, dass wir wiederholt werden, irgendwann nachts. Man hört uns wieder am dritten Montag im September. Datum habe ich jetzt gerade nicht zur Hand, aber der dritte Montag. Und es geht weiter mit Go to 80, ein George Michael Cover.